Mehr als vier Fragen. Der rotarische Podcast mit Florian Quanz.
Und Arthur Landwehr, langjähriger ARD-Hörfunkkorrespondent aus Washington und Mitglied des RC Rastatt Baden-Baden. Herzlich willkommen, Herr Landwehr.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben gerade ein Buch mit dem Titel Die zerrissenen Staaten von Amerika veröffentlicht. Sie skizzieren die US-Präsidentschaftswahl als Kulturkampf um das wahre Amerika. Können Sie mir sagen, was aus Ihrer Sicht das wahre Amerika ist?
Meine Sicht ist da gar nicht so relevant, sondern es ist die unterschiedliche Sicht, die unterschiedliche Gruppen in den Vereinigten Staaten haben, die sich nicht mehr darüber verständigen können, was es heißt, ein wahrer Amerikaner zu sein, was das wahre Amerika ist, vor allen Dingen, was die gemeinsamen Werte und die gemeinsamen Ziele dieses Landes sind. Und entlang dieser Gruppen ist ein richtiger Graben entstanden, der eben dieses Land zerreißt. Da ist die eine Gruppe, die sich eher traditionell orientiert an den traditionellen Werten, an traditionellen Vorstellungen, wie dieses Land entstanden ist und wo es hingehen soll. Und da sind andere Gruppen, die sich eher fortschrittlich sehen. Das sind die in den urbanen Milieus entlang der Küste in den großen Städten, die sich stärker um Themen wie Diversität und eben eine Weiterentwicklung, eine Neuentwicklung der Vereinigten Staaten vorstellen. Und die können sich nicht einigen. Und entlang dieser Linien wird dann im November wohl auch gewählt werden.
Sie sprechen von einer zerrissenen Nation. Ist das wirklich neu? Weil waren die USA das nicht ein Stück weit von Beginn an, wenn wir zum Beispiel an den Bürgerkrieg denken?
Na klar, das ist ein Mythos, dass die Vereinigten Staaten jemals so etwas wie die Vereinigten Staaten waren, wo alle das Gleiche gedacht haben, mit den gleichen Werten, an den gleichen Zielen gearbeitet haben. Nein, dieses Land war eigentlich von Anfang an immer eines, das gestritten hat, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt. Allein schon die Frage, ob man überhaupt eine Revolution machen soll, 1776 sich also von England lossagen sollte, war alles andere als Konsens, sondern sehr, sehr viele waren dagegen. Dann der Bürgerkrieg, den haben Sie schon erwähnt. Aber auch in der jüngeren Geschichte gab es so Zeiten der totalen Zerrissenheit rund um den Vietnamkrieg beispielsweise oder aber auch die Kommunistenhatz unter Joe McCarthy in den 1950er Jahren. All diese Dinge drohten immer, das Land zu zerreißen. Was wir jetzt sehen, hat nochmal eine besondere Qualität, weil das Land politisch geradezu zum Stillstand gekommen ist. Wenn man sich den Kongress anschaut, dann empfinden auch Amerikaner das so, dass es eigentlich nur noch darum geht, den anderen zu blockieren und nicht mehr an den wirklich wichtigen Aufgaben für das Land zu arbeiten.
Das heißt, hat die Spaltung einen nie dagewesenen Höhepunkt erreicht?
Nie dagewesen, würde ich nicht sagen. Ich glaube, nichts übertrifft den Bürgerkrieg in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als es um die Frage der Sklaverei und dann anschließend die Bürgerrechte geht. Aber wir haben hier schon eine ganz besondere Situation, in der nicht mehr miteinander gesprochen wird. Es geht sogar so weit, dass Ehen auseinanderbrechen, weil der eine für Donald Trump und der andere gegen Donald Trump ist. Ganze Familien, Freundschaften zerbrechen. Und das ist etwas, was es in der Form lange, lange nicht gegeben hat.
Gibt es noch irgendetwas, was dieses Land zusammenhält? Gibt es noch irgendetwas, auf das man sich verständigen kann? Patriotische Feiertage oder dass alle sich versammeln und den Super Bowl zusammenschauen?
Naja, was dieses Land ja immer ausgemacht hat, ist, dass es Symbole genutzt hat, um dieses wirklich diverse Land mit Menschen aus allen Teilen der Welt, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Religionen an irgendeiner Stelle zusammenzufassen. Und das waren und sind bis heute nationale Symbole. Das fängt an mit der Hymne, die mit Inbrunst gesungen wird. Genauso gibt es da einige patriotische Lieder, die beispielsweise beim Super Bowl, den Sie genannt haben, gesungen werden. Sowas wie America the Beautiful oder This Land is My Land. Dann die Flagge hat eine ganz besondere Bedeutung. Selbst diejenigen, die politisch weit auseinanderstehen, diejenigen, die den Republikanern oder den Demokraten anhängen, können sie sich immer noch darauf verständigen, dass diese Flagge die gemeinsame Flagge ist und dass Patrioten ohne weiteres diese Flagge raushängen. Also so ein Problem, wie wir es mit unserer deutschen Flagge haben, haben Amerikaner ganz und gar nicht, sondern die gehört zu den nationalen Symbolen, die immer geholfen haben, dieses Land zusammenzutragen, zusammenzubringen. Man sieht das auch immer noch, aber gleichzeitig merkt man, dass unter dieser Oberfläche, unter dieser geglätteten Oberfläche ganz, ganz schwer was brodelt.
Sie erwähnen in der Einladung Ihres Buches die Chefredakteurin von The Atlantic, Adrienne LaFrance, die von Dezivilisierung spricht. Erklären Sie mir diesen Begriff.
Was sie damit meint, ist, dass der Dialog zwischen den verschiedenen Gruppen einen Punkt erreicht hat, der jede Form von zivilisierter Kommunikation verlässt. Es geht immer mehr um Anschreien, den anderen niederzuschreien. Es geht darum, den anderen mundtot zu machen. Und das ist aber auch genau das, was man sich gegenseitig vorwirft. Wenn man mal schaut, das ist genau untersucht worden, wie sich Demokraten und Republikaner gegenseitig sprachlich beschreiben, dann ist es ganz frappierend. Beispielsweise ungefähr 70% der Republikaner halten Demokraten für faul. Und ganze 2% der Republikaner glauben, dass Demokraten hart arbeiten können. Aber umgekehrt, Demokraten halten Republikaner für unehrlich, für verstockt. Wissen Sie, wenn man solche Begriffe benutzt, darüber kann man ja nicht mehr diskutieren. Man kann sagen, da hat jemand die falsche Meinung, da ist jemand auf dem falschen Weg. Das ist zivilisierte Auseinandersetzung. Aber jemanden als faul oder unehrlich abzutun und so zu betiteln, da hört dann eben Kommunikation auf. Zivilisierte Kommunikation kommt da an ihre Grenzen.
Und genau das spaltet dann ja letztlich auch die Gesellschaft. Nun erleben wir einen Donald Trump, der wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden will letztlich und der genau diese Spaltung ja nicht nur in Kauf nimmt, er fördert sie. Was verspricht er sich davon langfristig?
Naja, ist ja wirklich genial darin, diese Spaltung und die Ängste, die Menschen haben, die Ängste sind es ja, die zu einer solchen Spaltung führen, in Stimmen umzuwandeln. Wissen Sie, ich werde so häufig gefragt, was kann man noch tun, um Donald Trump zu verhindern? Das ist für jemanden wie mich als Journalist nicht die richtige Frage, weil das ist nicht meine Aufgabe. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe von Journalisten, sondern meine Aufgabe ist, Fragen zu stellen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, auch für das Buch, ist, da sind 74 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten, die haben Donald Trump gewählt. Und da kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, die sind da alle verrückt, die haben alle einen Schuss, sondern da muss man mal fragen, was ist es denn, was diese Menschen umtreibt? Und wenn man sich anschaut, wer ist es, dann sind das in erster Linie Menschen auf dem Land. Übrigens nicht nur schlecht Ausgebildete, wie das immer gesagt wurde. Und man hätte gern ein solches Narrativ gehabt, dass die aus den unteren Milieus eben die Donald-Trump-Wähler sind. Nein, nein, das sind Menschen auf dem Land, aber da sind Unternehmer genauso dabei wie Akademiker, Arbeiter, Menschen in den Fabriken, Menschen mit und ohne Hochschulabschluss. Ich habe mit so vielen von denen gesprochen. Der Riss geht zwischen, woran glauben wir, was halten wir für das richtige Amerika? Um einfach ein paar Beispiele zu nennen, an denen solche Fragen geklärt werden. Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was ist eine Familie? Gibt es zwei Geschlechter oder unendlich viele? Das sind Fragen, die in den Städten und im akademischen Umfeld ganz, ganz anders diskutiert werden als auf dem Land. Gleichzeitig empfinden auf dem Land diejenigen in den Städten als tyrannisch, diejenigen, die Macht über die Medien haben, die in den Medien ihre Haltung, ihre neuen, wenn man so will, überliberalen Ideen oder sie nennen sie dann woken Ideen verbreiten und sie ihnen aufzwängen. Und wenn sie sagen, nein, nein, für mich ist es wichtig, dass Religion eine Rolle spielt. Für mich ist es wichtig, was ein Mann, eine Frau, eine Familie ist. Für mich ist es wichtig, dass ich das Recht habe, hier auf dem Land eine Waffe zu tragen. Und wenn ihnen dann gesagt wird, wenn sie eine solche Haltung vertreten würden, dann seien sie Hillbillies, Hinterwäldler. Man nennt sie Rassisten möglicherweise deswegen. Und Donald Trump, Da kommen wir wieder zu ihm. Und Donald Trump ist derjenige, der von diesen Menschen als ihr Schutzpatron empfunden wird. Ich war bei ganz vielen solcher Donald Trump-Veranstaltungen, wo Tausende von Menschen kommen. Die haben Tränen in den Augen und sagen, das ist der Mann, der für uns kämpft. Das ist der Mann, der uns schützt gegen die in den Städten, die uns vorwerfen, eben Hillbillys, Hinterwäldler zu sein, die uns vorwerfen, Rassisten zu sein, die uns vorwerfen, rückständig zu sein. Aber wir sind die Mehrheit, sagen sie, und Donald Trump ist derjenige, der gegen diese selbsternannten Eliten für uns kämpft. Und dann wählen sie ihn.
Das ist ja gerade das Interessante. Er wird zum Sprachrohr. Es sind ja vor allem konservative Weiße aus der Mittelschicht, die Ängste haben. Viele, die religiös sind, aus dem anglikanischen Glaubensrichtung auch kommen. Und gleichzeitig Donald Trump, der diese Wählerschichten anspricht, aber als eigentliche Person mit seiner Biografie ja gar nicht für sie steht.
Das ist auf der einen Seite richtig. Und dann sagen sie, schau doch mal, was das für ein Mann ist. Das ist einer, der sein Leben immer selbst in die Hand genommen hat. Das ist derjenige, der erfolgreich gezeigt hat, dass er Business realisieren kann. Das ist derjenige, der als Unternehmer erfolgreich war. Und genau das suchen wir für unser Land. Und ich habe ja mit vielen auch Evangelikalen gesprochen und habe sie auch auf die moralischen Fragen, die ja Donald Trump immer mal wieder aufwirft, angesprochen. Und dann sagen sie, ach, weißt du, wir wählen hier unseren Präsidenten und nicht unseren Pfarrer. Da gelten andere Kriterien. Und wenn hier einer ist, der für uns kämpft, der unsere Werte vertritt, dann ist er eben auch der richtige Anführer für dieses Land. Und an der Stelle geht das eben dann auseinander. Und viele wählen ihn entgegen ihren eigenen ökonomischen Interessen. Ihnen würde es wahrscheinlich besser gehen mit einem stärkeren Staat, mit mehr sozialen Leistungen, wie ein Joe Biden das propagiert, da würde es Ihnen persönlich besser gehen. Aber das andere, derjenige, der Ihnen die Ehre zurückgibt als Amerikaner, das ist Ihnen wichtiger. Das hat eine sehr viel größere Bedeutung. Da geht es an die Seele, da geht es an die Identität. Es geht nicht mehr um die Frage, was ich möchte, sondern es geht um die Frage, wer ich bin. Und an der Stelle ist Donald Trump derjenige, ne?
Ja, aber dann geht es auch nicht mehr um Fakten. Also Donald Trump ist ja ein Meister darin, jenseits von Fakten zu argumentieren und im Zweifel seine eigene Welt aufzubauen. Das fängt ja an tatsächlich bei dem Narrativ, was er nach wie vor bedient. Man habe ihm die Wahl geklaut und er sei der eigentliche Sieger.
Ja, und die Washington Post hat mal mitgezählt und behauptet, dass sie im Laufe dieser 4 Jahre Amtszeit 30.000 Lügen mitgezählt habe. Ja. Und wenn ich mit Republikanern bei Donald Trump-Veranstaltungen spreche, dann sagen die, weißt du, das ist der Einzige, der uns nie belogen hat.
Ja,
Sie meinen was anderes. Sie meinen eben nicht unterschiedliche Fakten, sondern die sagen, das ist der Mann, der nach der Wahl das gemacht hat, was er vorher versprochen hat. Er ist hingegangen und hat angefangen, diese Mauer zu bauen, die uns schützt vor neuen Identitäten, die unsere Identität als Amerikaner durch zu viel Einwanderung kaputt macht. Er schützt uns gegen diese Woken-Ideen aus den Städten. Das hat er besprochen. Er hat versprochen. Er hat gesagt, er wird China hart anpacken und das hat er getan. Er hat versprochen, die Europäer mit ihren billigen Autos auf dem amerikanischen Markt anzupacken und er hat es getan. Und das ist es, wofür Sie ihm an der Stelle dankbar sind. Sie schauen nicht darauf, ob er die Fakten richtig darstellt. Da sagen die, ja, was soll's? Mal so, mal so. Aber das, was Ihnen wichtig ist, Politiker als verlässliche Personen zu erleben, da ist Donald Trump derjenige, den Sie eben als verlässlich erleben und nicht die anderen, die vorher was während des Wahlkampfes etwas anderes versprechen, als sie hinterher sagen. Das ist zwar real nicht wirklich so, also auch Donald Trump hat nicht alles da umgesetzt, was er vorher versprochen hat, aber im Empfinden dieser Menschen ist es so. Wissen Sie, wenn Sie sich mal anschauen, in welcher Situation die Menschen im Kernland der USA sind, in den Kleinstädten, dann sind die ja von Angst getrieben. Angst vor ökonomischem Abstieg, Angst davor, ihren Mittelschichtsstatus zu verlieren. Die haben die verdienen immer weniger Geld seit Jahren. In der großen Wirtschaftskrise 2007, 2008, 2009 haben viele ihre Häuser verloren und dann ihre Jobs. Und sie haben zwar wieder Jobs, aber sie verdienen heute weniger. Andere ziehen an ihnen vorbei. Alles das ist Statusverlust, ist Verlust von Mittelstandssituationen. Und die Kinder, ihre Kinder, verdienen heute zu einem ganz, ganz großen Teil weniger als sie selbst. Und das war ja immer das amerikanische Zukunftsversprechen. Die nächste Generation hat eine bessere Situation als meine und die nächste dann wieder besser. Und das hat immer gegolten und es gilt nicht mehr. Und dieses Zukunftsversprechen, das ist nicht mehr da. Da gibt es nichts mehr, woran sie glauben. Und woran sie glauben ist, dass man zurück muss in eine frühere Situation.
Was gibt diesen Menschen die Gewissheit, dass Trump immer noch der Richtige ist? Sie könnten ja auch sagen, denn sie hatten ihn ja eine Amtszeit als Präsident und in dieser Amtszeit ist es nicht besser geworden für sie ökonomisch.
Doch, ist es. Ja. Ist es, ja. Während der Amtszeit von Donald Trump sind vor allen Dingen die unteren Gehälter gestiegen, und zwar stärker als in den Jahren davor, in Jahrzehnten davor. Die Arbeitslosenquote bis Beginn der Pandemie war kontinuierlich gesunken. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was Joe Biden erreicht hat, dann hat er mehr erreicht.
Ja.
Hat er mehr erreicht als Donald Trump. Aber im Vergleich zu vorher war die Situation unter Donald Trump für viele Menschen sehr, sehr gut. Besser als vorher. Und wenn man sie gefragt hat, ja, diese riesigen Steuererleichterungen, das war doch nur etwas für die Reichen, dann sagen die, ja, es war auch für die Reichen, aber ich zahle auch weniger Steuern. Das sind dann vielleicht nur 50 oder 100 Dollar im Jahr. Aber sie zahlen weniger Steuern. Und wissen Sie, wenn man in so einer Situation ist, dann schaut man natürlich auf das Beste. Man lügt sich ja auch manchmal eine Situation zurecht, damit man sich auf der richtigen Seite wiederfindet. Aber wenn bis heute, wissen Sie, 60% der Republikaner, nicht der Amerikaner, aber 60% der Republikaner stehen ganz fest zu Donald Trump und halten ihn weiter für das Beste, was Amerika passiert ist. Und ein großer Teil von denen ist auch weiterhin davon überzeugt, dass die Wahl gestohlen wurde.
Sie sagen, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, sagen 60% der Republikaner ist fest an der Seite von Donald Trump. Bedeutet aber umgekehrt, 40% erreicht er nicht.
Das ist richtig.
Das letztlich zum Problem für ihn werden?
Na klar. Das wird zum Problem. Man muss sich ja jetzt nur die Zahlen anschauen, die jetzt im Moment noch Nikki Haley hat, solange sie noch dabei ist. Das waren jetzt knapp 40% in South Carolina. Ja. Das werden jetzt beim Super Tuesday wahrscheinlich ein paar weniger sein. Aber alles in allem, das ist so in etwa die Größenordnung. Die Frage ist, was werden diese Menschen tun? Werden sie dann trotzdem Donald Trump wählen, wenn er der Kandidat ist? Werden sie nicht zur Wahl gehen? Werden sie Joe Biden wählen? Und alles drei wird es geben. Aber Joe Biden hat die gleiche Situation. Joe Biden, ein ganz, ganz großer Teil der Demokraten, möchte auf gar keinen Fall, dass Joe Biden nochmal antritt. Sie halten ihn für zu alt, für den falschen Präsidentschaftskandidaten in dieser Situation. Und auch da weiß man nicht, wie die reagieren werden. Werden sie nicht zur Wahl gehen? Werden sie einen dieser unabhängigen Kandidaten wählen, so jemanden wie Robert F. Kennedy beispielsweise, der irgendwo zwischen Demokraten und Republikanern sich positioniert? Also auch das ist eine schwierige Situation für Joe Biden. Aber Donald Trump hat sicherlich am Ende des Tages das größere Problem, zumal er der beste Mobilisator für Joe Biden sein wird, nämlich all diejenigen, die Donald Trump unbedingt verhindern wollen, werden dann zur Wahl gehen. Also das ist gut für Biden.
Ist die Angst am Ende vor Donald Trump nicht größer als die Abneigung gegenüber Joe Biden?
Bei den Demokraten, ja. Davon kann man ausgehen. So war das auch schon 2020 bei der Wahl. Es sind ja noch nie in der Geschichte der USA so viele Menschen zur Wahl gegangen wie 2020. Und dieser enorme Vorsprung, den Joe Biden am Ende hatte, das waren ja, ich glaube, 7 Millionen Menschen, die er Vorsprung hatte gegenüber Donald Trump. Und das sind zum großen Teil Menschen, die gewählt haben, weil sie Donald Trump verhindern wollten. Aber diese Auseinandersetzung zwischen wer hat da eigentlich recht? Hat Donald Trump wirklich damals verloren oder ist es gelogen? Wir alle gehen davon aus, natürlich, am 6. Januar ist mit Mühe und Not die Demokratie gerettet worden. Man konnte gerade noch diejenigen wieder aus dem Kapitol herausbringen, die hier einen Putsch im Namen von Donald Trump machen wollten. So ist die Wahrheit, wie sie jetzt in den Gerichten verhandelt wird, wie die meisten Menschen, so wie wir die auch sehen. Wissen Sie, ich war an diesem 6. Januar am Kapitol, als die Menschen da reingegangen sind, habe mit denen gesprochen und die haben gesagt, nein, was hier passiert, ist ein Putsch der Demokraten. Die wollen die staatlichen Institutionen kapern, weil sie gelernt haben und gemerkt haben, dass sie politisch an einen Donald Trump nicht rankommen. Deshalb machen sie es jetzt mit Hilfe der Justiz. Lawfare nennen sie das. Also Krieg von Warfare, Krieg mit Hilfe des Gesetzes, also Law, Lawfare. Und dass jetzt schon mehr als 600 Leute verurteilt worden sind wegen des 6. Januars, das ist für sie ein Beweis, dass hier das Justizministerium, das FBI und die Gerichte gekapert worden sind. Und auf diese Art und Weise die Gegner von Joe Biden mundtot gemacht werden sollen. Und diese zwei Wahrheiten existieren parallel im Land. Und darüber gibt es keine Diskussion. Es gibt da keinen Kompromiss, sondern es sind zwei Wahrheiten, die in den Köpfen der Menschen parallel existieren. Und durch die Echokammern der jeweiligen Medien, die die Menschen sehen und hören und lesen, wird das natürlich nochmal verstärkt. Und daher auch dieser elementare Streit.
Was ich mich frage ist, glaubt Donald Trump das alles selbst oder spielt er nur geschickt damit?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man jedem Politiker stellen muss. Zur Politik gehört Taktik, zur Politik gehört manchmal Zynismus. Und das gilt für jeden und für alle und für beide Seiten. Auch Joe Biden vertritt manchmal Dinge, davon würde ich mal ausgehen, die taktisch gesagt sind und nicht der tiefen Überzeugung entsprechen. Aber ich glaube, was politischen Zynismus angeht, hat es lange niemanden gegeben wie Donald Trump, der das so stark und bis zum Exzess betreibt.
Ich würde jetzt mal versuchen, einen Vorausblick zu wagen. Also sollte Donald Trump tatsächlich noch einmal zum US-Präsidenten gewählt worden sein. Wir wissen aus der ersten Amtszeit, dass in seinem Stab sich Leute durchaus befunden haben, die auch den Mut hatten, im Zweifel zu versuchen, ihn umzustimmen, die nicht immer sozusagen auf seiner Linie waren. Und jetzt droht ja sozusagen, dass er nur noch die um sich schart, die letztlich Ja-Sager sind. Droht er nicht aus europäischer Sicht ein Horrorszenario?
Ja, vielleicht nicht nur deshalb, weil er Menschen um sich schart, die ihm loyal gegenüber sind. Jeder Präsident versucht erst einmal loyale Menschen um sich herum zu bringen, diejenigen, denen er vertraut. Aber er hat schon ein klares Konzept, das kann man sogar nachlesen, oder ein republikanisches Konzept gibt es. Und das heißt, sehr viel zurückfahren von dem, was Joe Biden getan hat, vor allen Dingen in der Umweltpolitik, Energiepolitik, Klimapolitik und solche Dinge. Aber worauf wir uns einstellen müssen als Europäer, ist natürlich in der Sicherheitspolitik der Druck, der noch mal stärker werden wird, dass sich Europa selber schützt. Das ist übrigens bei Joe Biden nicht wesentlich anders. Der ist nur ein bisschen netter, ein bisschen konsilianter bei all dieser Geschichte. Aber der macht genauso Druck, dass die Europäer endlich zu Potte kommen, um eine eigene militärische Verteidigung zu haben. Denn die Amerikaner wollen sich ganz eindeutig stärker auf den pazifischen Raum konzentrieren. Und das will Donald Trump auch. Da geht es um China, es geht um die Sicherheit von Taiwan, es geht um die Konkurrenz, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch wenn die Konkurrenz mit China in der Technik, in der Wissenschaft und all diesen Dingen, vor allen Dingen auch was die Geschäfte angeht, in der Wirtschaft, das ist viel, viel wichtiger. Und deshalb braucht man die Europäer und macht da entsprechend Druck. Das werden wir noch stärker erleben. Wir werden es vor allen Dingen sehr viel direkter erleben. Dass sich Donald Trump ganz von der Ukraine entfernen wird, glaube ich persönlich nicht, weil dafür ist die Ukraine strategisch auch zu wichtig, als, wenn man so will, als Puffer auch zu Russland, als Ort, an dem man einen Fußabdruck hat. Ne?
Was verleitet Sie zu dieser Annahme, dass er die Ukraine nicht komplett aufgeben wird? Weil genau das ist es ja gerade, was er eigentlich bei jeder Wahlkampfveranstaltung erklärt. Also zum einen sagt er, ich kann innerhalb von einem Tag diesen Krieg beenden. Also nach dem Motto, ich bin der Problemlöser. Ich schaffe das innerhalb von einem Tag. Und er ist ja zweitens auch, das hat natürlich auch wahltaktischer Natur, ist er ja gerade derjenige, der verhindert, dass Militärhilfe jetzt in die Ukraine kommt. Also er ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Ukraine derzeit über Munitionsmangel klagt.
Ja, und auch das hat was mit Wahltaktik zu tun. Denn er war ja während seiner Amtszeit derjenige, der Waffen an die Ukraine geliefert hat, der ganz eng mit Zelensky war. Und aber was er jetzt macht, hat was mit Wahltaktik zu tun, nämlich für Chaos zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass Joe Biden keinen außenpolitischen Erfolg erringt. Genauso wie er verhindert, dass eine bessere Situation an der Grenze zu Mexiko entsteht. Joe Biden hatte da einen Plan vorgelegt und er hat mit Hilfe des rechten Flügels der Republikaner im Repräsentantenhaus verhindert, dass dieses Programm zustande kommt, weil Chaos an der Grenze ihm bei der Wahl am Ende nützen wird. Und das heißt, er handelt hier ganz eindeutig gegen die Interessen der USA. Er handelt auch im Grunde gegen seine eigenen Interessen. Aber das Primat heißt, erst einmal die Wahl zu gewinnen. Und die Wahl gewinnt man dann, wenn es dem anderen schlecht geht. Und daran wird hier gerade gearbeitet. Verhindern, dass Joe Biden auch nur den kleinsten Erfolg erringt.
Wir haben jetzt den Blick Richtung Europa, NATO gewagt. Ich bin auf ein Zitat gestoßen in Ihrem Buch vom republikanischen Senator Mike Lee. Und da kommen wir mal wieder zurück auf das, was uns möglicherweise oder was die USA erwarten könnte. Da heißt es, die Vereinigten Staaten von Amerika sind keine Demokratie. Sie sind eine Republik. Demokratie selbst ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Freiheit, Wohlstand und das Gedeihen der Menschheit. Zeigt uns das, worauf die USA, sollte Donald Trump gewählt werden, hinsteuern? Das Ende der Demokratie?
Damit ist nicht das Ende der Demokratie gemeint, was der Mike Lee sagt. Sondern er sagt, Demokratie ist kein Selbstzweck und Demokratie wird von den Demokraten missbraucht im Sinne von die Herrschaft der Mehrheit. Und er sagt, Demokratie ist nicht die Herrschaft der Mehrheit, sondern Demokratie ist der Kampf widerstrebender Interessen. Und deshalb ist auch dieses System von Checks und Balances, die unterschiedlichen Zweige der Regierung, die gegeneinander arbeiten und die gegeneinander positioniert sind, dass die Basis des amerikanischen Lebens. Und das mache eine Republik aus, im Gegensatz zu einem Königreich oder zu einer Diktatur. Aber die Demokratie als solches ist ein Werkzeug, nicht das Ziel. Aber das ist etwas, womit natürlich gearbeitet wird mit einer solchen Vorstellung. Das hat schon Bedeutung. Weil nämlich gerade wenn man sagt, es ist nicht die Herrschaft der Mehrheit, dann heißt es nicht nur Schutz von Minderheit, wie wir das verstehen würden, sondern auch zu verhindern, dass die Mehrheit durchsetzt, was sie machen möchte. Und also das, was Demokratie eigentlich ausmacht, nämlich im politischen Ring am Ende eine Lösung zu finden. Hier heißt es auch, wir können auch gerne verhindern. Ist überhaupt kein Problem. Die Republik würden wir damit nicht schädigen. Aus demokratischer Sicht ein gefährlicher Ansatz, aber nicht etwas, was Demokratie als solches zerstört. Also oder die USA in eine Diktatur stürzen würde.
Aber ein Ansatz und ein Statement, was zeigt, dass die Frage, auf was dieses Land, diese Nation eigentlich aufgebaut ist, zwischen den Lagern gar nicht geklärt ist, auch nicht geklärt werden kann.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da nennen. Und den kann man am besten festmachen am Verfassungsverständnis. Denn die eine Gruppe sagt, die Verfassung ist einmal geschrieben worden und so gilt sie für immer und ewig. Und wir müssen herausfinden, was die Verfassungsväter, es waren ja nur Väter zu der Zeit, was die Verfassungsväter gemeint haben. Die andere Gruppe sagt, die Verfassung ist der Ursprung und der Beginn unserer Republik und dieser demokratischen Republik. Und unsere Aufgabe besteht darin, die Verfassung weiterzuentwickeln im Sinne dieser Republik und dieser Demokratie. Das heißt, so wie sich eine Gesellschaft ändert, so wie sich die Anforderungen und das Leben ändern, so müssen wir auch die Verfassung anders und immer wieder neu interpretieren. Und da gibt es einen unüberbrückbaren Zwist zwischen den verschiedenen Gruppen, den verschiedenen Juristen. Und woran man es jetzt deutlich gesehen hat, das hat wirklich das Land zutiefst erschüttert, war ein Urteil zum Thema Abtreibung. In den 1970er Jahren hatten die Verfassungsrichter im Supreme Court entschieden, dass es zu den Rechten von Menschen gehört, eine Abtreibung zu bekommen, dass der Staat nicht verhindern darf. Und jetzt haben die Richter am selben Gericht, aber neue Richter natürlich, entschieden, dass das genau entgegengesetzt dem Wortlaut der Verfassung war. Und dass es eben gerade nicht zu den Rechten und zu den Menschenrechten gehört und deshalb, weil es nicht in der Verfassung steht und es deshalb allenfalls auf Bundesstaatsebene geklärt werden muss. Also hier hat man einen riesigen Rückschritt gemacht von wir passen die Verfassung unseren Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft an oder interpretieren sie zumindest nach den Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft hin zu 1789 und der Frage, was hat man damals gemeint? Und das muss auch bis heute Bestand haben.
Was ich beim Lesen Ihres Buches gelernt habe, ist, wir haben es mit einer Nation zu tun, die im Großen auf Identitätssuche ist, aber die Menschen im Kleinen das auch sind. Und da gibt es eine sehr schöne persönliche Geschichte von Ihnen. Sie haben einen DNA-Test gemacht. Ist tatsächlich sehr populär in den USA, hat sich in Deutschland noch nicht so durchgesetzt. Sprich, man nimmt Speichel, packt das in ein Röhrchen, schickt es ins Labor und ein paar Wochen später bekommt man dann sozusagen mitgeteilt, dass man zu so und so viel Prozent seine Wurzeln in Schottland hat, in Irland oder woanders.
In Afrika beispielsweise.
In Afrika beispielsweise oder dass man sich dann auch mitunter. Und da haben Sie ja auch Beispiele, tatsächlich ein US-Amerikaner, der immer glaubte, dass er deutsche Wurzeln hätte und mit einer Lederhose rumlief und als er dann erfuhr, dass er schottische Wurzeln hat, sich den Kilt angezogen hat. Ja. Was sagt dieser Hype über diese Nation aus?
Dieses Land besteht ja aus 99% Menschen mit Migrationshintergrund. Es sind ja nur die paar übrig gebliebenen Ureinwohner und alle anderen sind entweder aus Europa gekommen mit der Mayflower oder den anderen Schiffen, sind als Sklaven dorthin transportiert worden oder haben später dort ihr Glück gesucht. Und die Erfahrung, die sie alle machen, ist, dass man schon nach der zweiten Generation nicht mehr weiß, wer man ist. Im Sinne von, wo komme ich eigentlich her? Da gibt es dann so Mythen, so Urgroßmutter kommt aus Deutschland, jeder hat irgendwie eine Urgroßmutter in Deutschland, aber mehr weiß man nicht.
Ja.
Man kennt seine Verwandten nicht, man kennt seine Wurzeln nicht. Und da hat man mit diesen DNA-Tests auf eine sehr einfache und bequeme Art und Weise plötzlich Antworten bekommen auf diese Fragen. Und plötzlich haben Menschen festgestellt, dass eben ihre Wurzeln und das, was sie alles ausmacht, das ist ja Identität und woher wir kommen, welche Ethnien in uns sich in uns festgesetzt haben, das alles macht unsere Identität aus, zusammen mit unserer Prägung, Sozialisation und all diesen Dingen. Und da kommen Menschen und sagen, wow, das wusste ich gar nicht. Und Man hat das jetzt schon festgestellt in Untersuchungen, Menschen definieren sich jetzt dann tatsächlich anders. Also Menschen, nimm mal als Beispiel, die früher immer gesagt haben, ich bin Afroamerikaner. Die wissen plötzlich, dass ihre Vorfahren aus Benin gekommen sind. Und die sagen plötzlich, meine Wurzeln liegen im Benin oder meine Wurzeln liegen im Kongo. Und Und man wird plötzlich sehr viel genauer. Oder aber man merkt, ich bin gar nicht nur Afroamerikaner. Oder nehmen Sie mich, ja, als Beispiel. Ich habe immer gedacht, ich bin Ostwestfale durch und durch.
Ja.
Ja, da bin ich geboren, meine Eltern, Großeltern, alles, was ich kenne, Ostwestfalen. Und dann stelle ich plötzlich raus, dass ich da 40% englische Wurzeln habe, ein bisschen Französisch und noch 9% Island und Norwegen.
1% Italiener, war das nicht so?
Ja, und noch 1% Italiener. Da sage ich immer, da wird einer der Römer kurz vor der Schlacht am Teutoburger Wald noch seine Spuren hinterlassen haben.
Genau. Okay.
Ja, aber, und das andere sind Wikinger, die irgendwann von Norwegen über Island nach England und danach in die Normandie gekommen sind und dann eingewandert. So, plötzlich ändert das was an meinem Leben? Nein. Aber für manche Menschen schon. Für manche Menschen ist plötzlich entsteht eine neue Selbstsicht. Und da hat das dann schon eine Bedeutung. Dann wird es aus einer kleinen, netten Spielerei möglicherweise auch zu etwas Bedeutungsvollem.
Ja, aber ist das nicht ein Stück weit aus Sicht der USA auch gefährlich? Also in der Vergangenheit konnte man sich immer darauf verständigen, wo die Vorfahren genau herkamen, war gar nicht das Entscheidende. Entscheidend war, dass man sich immer darauf einigen konnte, wir stehen unter den Stars and Stripes. Mhm. Wir sind US-Amerikaner, wir sind stolz auf diese Nation, die unsere Vorfahren hier, woher sie auch kamen, aufgebaut haben. Plötzlich aber definieren die Menschen sich nicht mehr darüber, dass ihre Vorfahren diese Nation aufgebaut haben, sondern darüber, dass sie zu 20% Schotten sind, zu 30% Franzosen, ja, und verlieren sich darin, weil sie gar keine wirkliche Identität mehr haben, weil sie zwar mit dem schottischen Kilt rumlaufen, aber wahrscheinlich noch nie in Schottland waren, auch gar nicht wissen, wie das Leben in Schottland ist. Ja. Und somit der Zusammenhalt dieser Nation immer weiter bröckelt, weil jeder sich über eine andere Nation definiert, die er möglicherweise gar nicht kennt, aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ey, wir sind eigentlich alle Amerikaner, dass dieses Gefühl gar nicht mehr vorhanden ist.
Sie beschreiben das sehr gut und sehr richtig. Sie haben ja schon vorhin jetzt eben mal über die nationalen Symbole gesprochen. Die haben immer eben diese große Bedeutung gehabt, dass sich alle, egal woher sie kamen, verständigen konnten, dass sie Teil dieser Nation sind. Sie sind in erster Linie Amerikaner und dann sagen wir mit griechischen Wurzeln. Ja?
Ja.
Das dreht sich um. Und das ist tatsächlich eine große Gefahr. Auch Einwanderer, das ist etwas, was auch viele beklagen, dass Einwanderer früher gekommen sind und haben gesagt, das ist sehr schön hier möchte ich leben und ich möchte so werden wie ihr. Und dann hat man sich angepasst. Und heute wandern Menschen ein und sagen, es ist sehr schön hier, ich möchte hier leben, aber ich möchte so bleiben, wie ich bin und wer ich bin. Das empfinden viele als Gefahr. Es gibt aber noch eine zweite Gefahr und die ist möglicherweise noch schlimmer, schwieriger, schwerwiegender. Man hat das Thema bei der Auseinandersetzung um Rassenfragen, die in den USA ja anders geführt wird als bei uns, ist man irgendwann endlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Frage, welche Hautfarbe jemand hat, am allerwenigsten etwas über die Person aussagt, sondern in welchem kulturellen Umfeld bin ich aufgewachsen? Was hat mich geprägt? In welchem Milieu bin ich aufgewachsen? Kultur spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei. Also die Kultur prägt sehr viel stärker, wer ich bin, als meine Gene oder die Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe. So hat man gedacht und gelernt. Und jetzt mit den DNA-Tests lernt man ja viel, viel mehr als nur, wo komme ich her. Mittlerweile können die Forscher statistisch aus der DNA sehen, ob jemand beispielsweise risikobereit ist oder mehr oder weniger risikobereit ist, ob jemand beispielsweise introvertiert oder extrovertiert ist. Also alles Dinge, die man eher der Kultur zugeschrieben hat und als Teil der kulturellen Identität, wird plötzlich wieder biologisch erklärt. Und da machen sich ganz viele Sorgen, dass man zurückkehrt eines Tages zu einem biologistischen Rassismus, den man ja gerade überwunden hatte. Und da steckt eine Gefahr in dieser DNA-Forschung.
Ja, ich merke, Herr Landwehr, das ist ein wahnsinnig komplexes, spannendes Thema, sich mit den USA, mit der Gesellschaft, mit der Struktur, den aktuellen Debatten, die dort geführt werden, zu beschäftigen. Die Auswirkungen, die es mutmaßlich auf Europa, auf Deutschland auch haben kann, je nachdem, wer gewählt wird in den USA. Ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. Und unseren Zuhörern darf ich Ihr Buch ans Herz legen. Die zerrissenen Staaten von Amerika, aktuell im Buchhandel. Es lohnt sich zu lesen. Und das nicht nur für Leute, die tagtäglich sozusagen den Wahlkampf in den USA mitverfolgen, sondern auch für all jene, die sich für das Land, für die Menschen und für Politik an sich interessieren. Es ist ein breit gefächertes Buch mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten und vor allem, und deswegen habe ich es so gerne gelesen, auch mit persönlichen Geschichten von Ihnen. Und da zeigt sich einfach, wie nah Sie über viele, viele Jahre als Hörfunkkorrespondent der ARD in den USA waren und wie nah Sie heute noch sozusagen an Land und Leute sind. Und deswegen diese Empfehlung, kaufen Sie das Buch und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass all diejenigen, die dann das Buch kaufen, auch am Ende sehr zufrieden sind.
Davon bin ich überzeugt. Ich danke sehr.
Danke.